Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit dem Free Agency Update. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Hallo Philipp.
Moin Torben.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut. Hab gerade noch was gegessen.
Mitten in der Nacht. Es ist nach 9 Uhr. Viertel nach 9. Ja, 20 ja. Nach, ja, halb 10 quasi. Setzen wir uns jetzt hier am Dienstag nochmal hin, um die offiziellen, sozusagen die offizielle Tampering-Phase abzuschließen. So können wir es ja sagen. Aber in der NFL, ja, morgen beginnt die Free Agency, aber eigentlich ist doch eigentlich die Messe schon fast gelesen, oder?
Nee, das nicht, aber ich fand es irgendwie gut, wie Josh Schwartz, ehemaliger Offensive Lineman der Kansas City Chiefs ja auch, also beziehungsweise Mitchell Schwartz ist ja eigentlich noch der bekanntere von den beiden, aber Joff ist halt bei Twitter sehr aktiv, seitdem er seine Karriere beendet hat. Und der schrieb gestern Mittag irgendwann, also als er dann sich aus dem Bett gepellt hat. Heute ist der Tag, Leute, an dem die NFL-Teams endlich mit den Spielern sprechen können. Weil wir alle wissen, dass sie das halt vorher tun, weil ich sag mal so ein Kirk Cousins-Deal jetzt gerade, ne? Den hast du ja jetzt nicht in 2 Stunden anstelle der Falcons verhandelt. Also das geht beim besten Willen nicht.
Ja, klar. Willst du mir sagen, dass ein 50-Seiten-Deal einfach so schnell sozusagen durchgelesen ist, mit allen Klauseln versehen ist? Also klar, ist doch, also ich finde das vollkommen klar, dass das so passiert.
Also wenn Kirk Cousins das hinkriegt, dann habe ich heute einen schönen Tweet gelesen. Also wenn Kirk Cousins solche Verträge verhandelt, dann sollte er dann demnächst auch den Weltfrieden verhandeln. Also warum spielt der Junge eigentlich noch Football? Es gibt Wichtigeres, was er verhandeln könnte.
Ich kann dir nur sagen, ich hab's dir sogar gesagt Anfang der Woche.
Hast du.
Dass Kirk Cousins den besten Berater der NFL haben muss. Und daraufhin hast du mir gestern dann wirklich mal seine Career Earnings geschickt. Kirk Cousins hat einfach mehr Geld verdient als Matthew Stafford oder Tom Brady und nur knapp weniger verdient als Aaron Rodgers. Und es gibt nicht wenige Menschen, die einfach sagen, Kirk Cousins war zu keinem Zeitpunkt seiner Karriere ein durchgehender Top-10-Quarterback, sondern er ist immer die Nummer 12 der Liga. Er hat einen Playoff-Sieg geholt bisher und trotzdem über 300 Millionen gemacht und hat jetzt 4 Jahre 180 Millionen. Also, ich bitte dich, 135 dafür von quasi garantiert. Also, so viel, also, der hat wirklich alles aus seiner Karriere rausgeholt und jetzt mit 35,5 Jahren geht er in ein Team, den Atlanta Falcons, wo er nochmal richtig Talent um sich hat. Also dieser Kirk Cousins-Deal, also es ist schon klar, Kirk Cousins geht natürlich wirklich als bester Free-Agent-Quarterback in die Free-Agency, kriegt dadurch den größten Vertrag der Free-Agency und kommt jetzt zu den Atlanta Falcons, wo seine Frau ja wohnt, und er spielt mit Leuten wie Drake London, Kyle Pitts und Bijan Robinson, also 3 Überathleten zusammen, hinter einer Offensive Line, die zumindest sehr run-dominant ist. Und eigentlich hat man durchgehend gesagt, dieser Offense fehlt eigentlich nur der Quarterback. Jetzt erstmal aus Sicht von Kirk Cousins, war es die beste Wahl, die er hätte treffen können?
Also ich sag mal so, bisher hat es Kirk Cousins in seiner Karriere geschafft, jeden Playmaker noch gut aussehen zu lassen. Also wir können darüber diskutieren, ob Kirk Cousins wirklich in diese Riege neben Rodgers, Stafford und Brady gehört.
Nein, darüber brauchen wir nicht diskutieren, gehört er nicht. Punkt.
Danke. Aber er hat Playmaker immer besser gemacht in seiner Karriere. Bei den so, damals noch Redskins, bei den Vikings. Und
das kann man sagen. So, das kann man wirklich sagen.
Ich glaube, das ist auch das Ansehen der Falcons. Jetzt wirklich zu gucken, okay, jetzt, ich sag mal so, jetzt haben Robinson, Pitts und London auch die Pistole auf der Brust. Ihr seid alles Top 7 Draftpicks gewesen. es gibt jetzt keine Ausrede mehr. Kirk Cousins hat bisher jeden Spieler besser gemacht. Wenn ihr es jetzt nicht bringt, dann seid ihr es nicht. Und dann weiß es die komplette Liga. Also seht zu, weil noch hättet ihr euch rausreden können mit, wir hatten schlechte Quarterbacks und wenn ich woanders hingehe, kriege ich nochmal einen fetten Deal. Wenn ihr unter Kirk Cousins schlecht spielt, dann seid ihr in der NFL nicht mehr relevant.
So, das ist vielleicht genau dann der Punkt. Ist dann Kyle Pitts vielleicht nicht dieser Über-Titan, für den wir ihn im Draft gehalten haben? Ist Drake London dann halt nicht der nächste große Rideout, für den er teilweise gehalten wurde? Und oder ist denn Bijan Robinson nicht der nächste Über-Running Back à la Adrian Peterson, für den er sozusagen verkauft wurde, für den er auch gehypt wurde? Weil im Moment leben die Falcons-Spieler alle vom Hype, den sie sozusagen vom Draft noch generiert haben. Kirk Cousins sorgt jetzt dafür, dass sie auf jeden Fall ja in Umstände kommen müssen, weil die O-Line ist es auch nicht. Die O-Line ist gut. Da sind auch Veteranen drin, denen man nicht mehr das Footballspielen erklären muss.
Kirk Cousins ist jetzt hat ja auch dementsprechend gut gespielt. Also, ne, ja. Den kann man ja eigentlich schon rausnehmen. Der hat ja, das muss man dem Rookie zugestehen, in der ersten Saisonhälfte noch nicht die Zahlen aufgelegt. Aber spätestens in der zweiten Saisonhälfte ist er ja da gewesen, wo man so einen Spieler haben möchte oder was man sich in seinem ersten Jahr von ihm auch erwartet hat. Also es geht um Pitts und London.
Hauptsächlich aber auch Robinson. Ich hatte ihn bei Fantasy. Der hatte genügend Ausfälle, wo er eben nicht die Leistung gebracht hat. Und das muss man ganz klar sagen. Und es kann sich jetzt auch keiner sagen, ja okay, gegen uns konzentrieren sich alle auf den Run, weil das kannst du gegen Kirk Cousins nicht machen.
Nö, das funktioniert nicht. Gerade mit den Spielern, die jetzt da rumlaufen.
Mal ist denn jetzt die Frage, weil das ist ja auch die große Hoffnung, die man hat. Sind die Atlanta Falcons jetzt ein Super Bowl-Contender?
Sie sind Favorit in ihrer Division. Das reicht auch erstmal. Sie haben den besten Quarterback der Division. Gut, das hatte Kirk Cousins letztes Jahr, glaube ich, auch schon. Am Ende hat es für die Vikings trotzdem nicht gereicht.
Gut, das war er schon, aber ja. Genau,
das war er letztes Jahr auch, aber das hat trotzdem für die Vikings nicht gereicht. Klar, muss das ganze Team auch zusammenrücken. Aber die Falcons sind ein Divisional-Contender und mit dem Mindset, was Kirk Cousins mitbringt, er möchte ja um den Titel spielen. Er will ja diesen Super Bowl noch gewinnen, was er ja immer wieder gesagt hat. Jeder, der die Serie gesehen hat, weiß das ja, hat ihn dort schätzen gelernt, hat aber eben auch diesen Raum, diesen leeren Trophäenraum gesehen, wo halt noch keine Trophäe drin steht. Und den will er halt voll machen, den Raum. Also muss da bei den Falcons was passieren. Mit diesem Mindset wird er da hingehen. Wir spielen hier nicht um die Divisionskrone, sondern um den großen Titel. Ob es dann dafür reicht, warten wir mal ab, denn hey, das ist jetzt ein Free Agent Move gewesen und wie gut du nachher in der Saison spielst. Ich glaube, Darnell Mooney haben sie jetzt auch noch geholt. Das ist alles okay, aber warten wir erstmal ab, ne? Was dann wirklich dabei rumkommt.
Ja, und Darnell Mooney, für den ist es vielleicht auch eine gute Chance, weil er ist da receiving-technisch die Nummer 3. Hinter Pitts, hinter London. Und als Waffe die Nummer 4, noch zusätzlich hinter Robinson. Also da kann er wieder funktionieren. So kann man es ja vielleicht ausdrücken.
War er bei den Bears aber letztes Jahr auch die 3, wenn überhaupt.
Ja, aber ich glaube, da hat er sich tatsächlich so von seinen Stärken her mit DJ Moore war er zu deckungsgleich. Und ich glaube, so ein Drake London, der nimmt einem Darnell Mooney weniger Routen weg, die Darnell Mooney gut laufen kann.
Das stimmt.
Also da muss man halt sagen, dass Moore ist einfach besser. Und dann war die 1 sozusagen ja einfach auf deiner Position, auf deinen Routen, die du gut kannst. Und dann bist du halt irgendwann ineffektiv. Und jetzt hat er vielleicht eine neue Chance. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht mal gedacht, dass Darnell Mooney nochmal für 3 Jahre und 39 Millionen irgendwo unterschreibt. Also das ist für ihn, glaube ich, schon mal ein guter Deal. Wer aber auch viele Deals gemacht hat, und deswegen würde ich das Thema Kirk Cousins jetzt ein bisschen abschließen, klar, sind die Interior Linemen in der NFL. Wir gucken uns das Ganze mal an. Robert Hunt, 5 Jahre, 100 Millionen. Mike Unwenu, 3 Jahre, 57 Millionen. Damien Lewis, 4 Jahre, 53 Millionen. Jonah Jackson, 3 Jahre, 51 Millionen. Lloyd Cushenberry, 4 Jahre 50 Millionen. Wir kommen aus einer Zeit, wo Interior Linemen und gerade die Guards jahrelang schlecht bezahlt worden sind. Es war nicht selten, dass Starting Guards 3 bis 5 Millionen gekriegt haben. Und jetzt kommen wir sind wir in der Free Agency, wo von den 10, 11 größten Verträgen die Hälfte an Interior Linemen ging und alle fürstlich bezahlt werden. Wie kommt das? Sehen wir hier eine neue Premium-Position?
Also, ich kann jetzt schon das ganz große Fass aufmachen. Ich fange mal langsam an mit dem ersten Coaching-Tree, der schuld daran ist, dass Guards gerade gut bezahlt werden. Und das ist Sean McVay. Wie viele McVay-Coaches arbeiten mittlerweile in der NFL auf Headcoach-Posten? Wie viele Menschen sind im Management durch seine Ägide durchgegangen, ne? Und welchen Wert haben Guards in den letzten Jahren bereits bei den Rams gehabt? So, das ist der erste Moment. Dann haben wir natürlich generell einen Anstieg an Gehältern. Also wir erleben das, wenn Cap Space so stark steigt, dann gehen halt alle Verträge prozentual hoch, die neu geschlossen werden. Das ist ja immer das, was gesagt wird, wenn so ein Mahomes einen 10-Jahres-Vertrag macht und der ist dann so und so hoch dotiert, dann schreien alle und wenn sie 3 Jahre später drauf gucken, stellen sie fest, oh, das ist ja doch ein ganz guter Deal, ne? Und klar, das Cap wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Mittlerweile wird darüber diskutiert, ob wir 18 Spiele kriegen. Das heißt, die Spieler, die jetzt gerade Verträge schließen, die sitzen hier am Tisch mit dem Denken, der nächstes Jahr am Tisch sitzt, der kriegt ja automatisch eh mehr, weil das Cap schon wieder steigt. Und wenn ich jetzt einen 4-Jahres-Vertrag hier unterschreibe, müsst ihr mir das ja mit einkalkulieren, was das Cap tendenziell in den nächsten Jahren steigt, weil sowas wie den Corona-Knick, den werden wir ja so schnell nicht wieder erleben, wollen wir zumindest hoffen. Und das spielt natürlich eine Rolle dabei, weil am Ende musst du gucken nach der Free Agency, ist es die Gruppe, bei der die Verträge tendenziell sehr stark gestiegen sind oder sind die Gehälter generell sehr stark angestiegen? Ich sage aber, Guard und Center wird wichtiger und ich lehne mich dabei auch raus. Wir werden das auch dieses Jahr im Draft sehen und das hat nichts damit zu tun, dass die Positionsgruppe viel, viel stärker besetzt ist als in den Jahren davor. Wenn jetzt für Guards Veteran-Deals gemacht werden in dieser Höhe, dann lohnt sich das ja viel mehr, auch mal in den Top 15 einen Guard zu draften. Weil, ich meine, die Begründung war früher, ich drafte doch keinen Guard Top 10, weil dann verdient er ja gleich Top 5 Gehalt. Also, wenn ich Quentin Nelson Top 5 drafte, dann ist er ja automatisch in dem Moment, wo ich ihn verpflichte, der zweitbestbezahlteste Guard der Liga. So, das war ja ein Grund dafür, das nicht zu tun. Oder bei den Tight Ends, bei den Running Backs, das ist ja auch eine Begründung dafür, die einfach dagegen spricht, einen Spieler viel zu draften, weil der ist 22 Jahre alt und wird automatisch zum bestbezahltesten Spieler. Wenn jetzt die Guards aber so viel verdienen, dann spielt das keine Rolle mehr. Und da bin ich gespannt, wo zum Beispiel der Center von den Oregon Ducks am Ende landet. Ob wir den nicht denn doch irgendwie in der ersten Hälfte der ersten Runde sehen. Was, denke ich, vor ein paar Wochen noch kaum jemand für möglich gehalten hat, dass ein Offensive Center am Ende in der ersten Hälfte der ersten Runde gedraftet wird.
Jetzt natürlich auch noch eine weitere Frage. Liegt es auch an der Variabilität dieser Guards, weil bei Onwenu und Robert Hunt ist es auf jeden Fall so, dass sie nicht nur auf Guard beschränkt sind, sondern im Zweifel halt auch noch einen veritablen Tackle abgeben.
Das hilft, aber ich glaube, dass das nicht mehr die Rolle spielt. Ich glaube, dass eine Offensive Line, dass wir uns zumindest im McVay-Tree davon wegbewegen, dass du zwei richtig, richtig starke Tackles brauchst. Und dazwischen muss es okay sein. Wenn man sich anguckt, wie die Line von McVay aufgebaut ist und gewesen ist in den letzten Jahren, dann fällt sehr stark auf, dass der auf Tackle gar nicht so viel Wert gelegt hat. Also das waren auch ordentliche Leute. Oder wir hatten natürlich dann auch noch aus der alten Zeit seinen alten Left Tackle.
Ich wollte gerade sagen, Mithworth war schon eine Maschine
klar,
gewesen.
Natürlich, aber der war halt schon da. Und danach haben sie Joe Noteboom dahingestellt und hatten keine Probleme damit. Weißt du? So, die haben aber zum Beispiel, die Rams haben ja, schau dir jetzt alleine mal an, die Rams haben Steve Avila auf Center. Jetzt, also der hat vorher Guard gespielt, der wird jetzt auf Center wechseln, weil er das an der TCU auch schon gespielt hat. Und also schau dir mal an, wie viel Geld die Rams für ihre Interior Offensive Starting Line im nächsten Jahr ausgeben werden. Das ist eine Menge Holz. Ich schaue jetzt einfach mal, während du kurz weiterredest.
Ja, ich bin tatsächlich da schon gespannt. Also ich finde natürlich, ich finde deinen Punkt total spannend, dass es an dem Coaching-Tree der Rams liegt, also an dem Coaching-Tree der McVay-Schule. Ich hätte tatsächlich eine andere Begründung und da würde ich gerne wissen, was du dazu sagst, weil ist die Guard, die Verpflichtung von teuren und guten Guards nicht einfach eine Gegenbewegung, weil ich glaube, also im Kaderbuilding, Rosterbuilding gibt es ja immer eine Aktion und darauf folgt eine Reaktion. Die Aktion ist für mich die dominanten Defensive Tackles à la Aaron Donald, à la Chris Jones, à la Cameron Paynes, dass viele von den typischen Edge-Rushern, die über außen kommen, jetzt eigentlich, dass die Pass-Rush-Ability der Defensive Tackles gestiegen ist. Und dadurch muss ich jetzt als Gegenbewegung ja die Qualität meiner Interior-Linemen wieder steigern, weil es ist nun mal so, dass der kürzeste Weg zum Quarterback über die Interior-Line geht. Wenn also mehr Druck über die Mitte generiert wird, muss ich die Mitte meiner Offensive-Line stärken. Und viele Systeme laufen ja auch darüber, Druck über die Mitte zu generieren. Entweder über das Blitzing oder über den dominanten oder die dominanten Defensive-Tackle-Gruppe, die mittlerweile halt nicht nur reine Run-Stopper sind, sondern alle eine gewisse Pass-Rush-Ability brauchen. Und für mich ist sozusagen, dass Guards jetzt gut bezahlt werden, ist für mich die Gegenbewegung darauf, dass man in den letzten Jahren tendenziell angefangen hat, Defensive Tackle besser zu bezahlen und nicht nur den typischen Edge Rusher.
Das ist völlig korrekt. Und das ist ein weiterer Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Also, ne, wir haben jetzt praktisch drei Punkte. Das ist der Coaching Tree, die Nachmacher von McVay. Das ist die Bewertung der Position generell und natürlich auch die Gegenbewegung, die du hast. Jonah Jackson haben sie jetzt noch geholt von den Lions. Also
der hat auch Kohle gesehen. Also.
Dotson, Jackson, Avila sind deine Interior Offensive Linemen bei den Rams. Also, mehr müssen wir doch nicht sagen.
Also den haben sie auch relativ früh gedraftet, meine ich.
Steve Avila ist ein Zweitrunden-Pick gewesen und der wird ja dann aber auch, der spielt ja jetzt schon richtig gut, der wird halt auch dann eincashen demnächst. So. Also wir reden hier von gutem Geld, wir reden hier aber auch von wirklich, wirklich guten Spielern. Also ne, da geht es ja gar nicht mal ums Geld, sondern das sind wirklich drei Leute, da würde ich am Ende vielleicht jedem sogar eine Pro Bowl-Stimme geben. So, weil das wirklich gute Leute sind. Und wir wissen alle, der McVay-Tree ist hart, ist eng verwurzelt in der Liga. Und das, was die Rams machen, machen diese Teams nicht nach, sondern das ist halt der Weg, den diese Teams heute gehen, für die sie sich entschieden haben. Wenn sie einen Offensive Coordinator wie Shane Waldron holen, der halt auch aus diesem Tree kommt, der halt auch das so gelernt hat, dann ist es natürlich die Art und Weise, wie du offensiv Football spielst. Und wenn die Rams drei exzellente Interior Linemen haben, dann brauchen die Bears das halt auch.
Ja, oder dominante Defensive Tackle. Haben.
Stärke gegen Stärke. Absolut. Und das ist ja dann auch wieder, ne? Das sehen wir eben, wir sehen Interior einen Anstieg der Gehälter und wie gesagt, ich glaube, es sind diese drei Dinge, an denen wir das festmachen können. Ich finde gut, dass du die Defense da nochmal mit reinnimmst, weil das wichtig ist und wir werden das auch eben jetzt im Draft sehen. Für viele Teams in der NFL hat die Position einen höheren Stellenwert als noch vor ein paar Jahren und das werden wir im Draft auch merken, dass unter Umständen eben auch ein Guard mal von einem Tackle genommen wird.
Das finde ich tatsächlich auch spannend, weil wir hatten tatsächlich immer so Diskussionen mit, das ist eigentlich vom Talent her, wenn man jetzt die Draftklasse sieht, könnte der vom Talent her Top 10 sein, aber er ist ein Guard, deswegen geht der Ende erste Runde. Genau. Und das waren legitime Argumente, dass die Position, der ist nur ein Guard, der hat zwar Talent, aber er ist halt nur ein Guard, hat dann zur Abwertung sozusagen seiner Draftnote geführt.
Und genau, weil du diese Spieler früher auch später gedraftet hast. Und das machst du jetzt halt nicht mehr. Ja. Also ich sage, das machst du nicht mehr. Wir werden es dann im Draft sehen. Ich gehe davon aus, dass diese Spieler mit den Offensive Tackle, wenn man bedenkt, ich glaube, Daniel Jeremiah hat in seinen, habe ich nochmal geguckt, er hat in seinen Top 22 auf dem Big Board, hat er 7 Offensive Tackle. Wenn da jetzt auch noch ein paar Guards und Center mit reinkommen, in die Top 25 oder so, dann hast du einfach mal 10 Offensive Linemen unter den besten 25 Spielern im Draft. Das wird ein interessanter Draft, wenn 10 der ersten 25 Picks in die Offensive Line gehen.
Das wäre definitiv spannend. Was ich aber allerdings, und da kommen wir schon zum dritten Punkt, dahingehend dann nicht verstehe, was uns nämlich, wir sehen, Interior Linemen werden besser bezahlt. Wer steht denn neben dem Quarterback auch hinter dieser Interior Line und ist ganz häufig auch von dieser Interior Line abhängig? Das sind die Running Backs. Running Backs jahrelang wirklich katastrophal bezahlt. Es galt jahrelang, hey, den Running Back draftet man und verlängert man nicht. War eine legitime Grund, sein Roster sozusagen zu bilden. Nun haben wir die Situation, dass wir unglaublich viele talentierte und gute Veteran Running Backs im besten Alter auf dem Free Agency Markt hatten. Und wir sehen, Saquon Barkley geht von den Giants zu Philly, 3 Jahre 37 Millionen. Josh Jacobs von den Raiders zu Green Bay, 4 Jahre 48 Millionen. Tony Pollard, 3 Jahre 24 Millionen. DeAndre Swift, 3 Jahre 24 Millionen. Also Pollard von Dallas zu Tennessee, Swift von Philadelphia zu Chicago, Devin Singletary von Houston zu den Giants, 3 Jahre 16,5 Millionen. Derrick Henry, Schnapper, 2 Jahre 16 Millionen. Dazu Austin Aguilar von den Chargers zu Washington, 2 Jahre 8,3 Millionen. Auch, finde ich, im Vergleich ein Schnapper, wenn man überlegt, was Aguilar in den letzten Jahren eigentlich in der NFL geleistet hat. Ja. Und Aaron Jones ist jetzt natürlich die Gegenbewegung Green Bay zu Minnesota, 1 Jahr 7 Millionen. Wird ein spannendes Spiel. Also Vikings, Green Bay wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Aber wir sehen, also ich hätte jetzt
Komm. Also wenn du Rivalitäten rausholst, dann kannst du jetzt nicht bei den Running Backs über Aaron Jones, der auf einem Vendetta-Kurs ist, wenn er zu den Vikings geht, bitte. Dann ja, müssen wir über diesen krassen Move von Saquon Barkley einfach reden. Die Giants draften den dann Nummer 2 overall.
Meinst du, Barkley ist einfach krank, wenn er gegen die Giants spielt? Ist einfach nicht mitreißt.
Nein, auf gar keinen Fall. Also Barkley hat jetzt die nächsten 3 Monate oder 4 Monate eine Aufgabe. Der muss in Philadelphia jeden Fan davon überzeugen, dass er nichts dafür konnte, dass die Giants ihn gedraftet haben. Ja. Weil sonst wird er in diesem Stadion einfach, sobald er den ersten Ball fummelt, gelyncht. Weil er halt ein Giant ist, ne?
Ja, aber er wird ja von den Giants auch gelyncht, weil er jetzt einfach gegangen ist. Dahin. Ja
gut, aber die Giants haben ihn an 2 gedraftet und geben ihn jetzt nach Philly ab. Weißt du, was ist er den Giants schuldig? Gar nichts.
Ja, gut. Aber trotzdem, vielleicht hat er ein Haus in New York und will da noch wohnen.
Also wie gesagt, das ist für die Giants-Fans halt schwer zu verdauen, aber Saquon Barkley muss jetzt einfach nur die Eagles-Fans davon überzeugen. Dicky Barber hat ihm das gesagt vor ein paar Tagen, war der im Fernsehen und hat zu ihm gesagt, Alter, ich habe gehört, du bist im Gespräch, dass du nach Philly gehst. Mach das nicht. Geh als Giants Running Back nicht nach Philly. Die killen dich da, weil die dich nicht mögen. Also du wirst halt nie die Liebe der Eagles-Fans für dich gewinnen. Die warten auf den ersten Fehler und werden dich dann zerstören. Also das ist ja tatsächlich die interessante Storyline dahinter, dass er, was machen die Eagles-Fans, wenn er den ersten Ball fallen lässt oder ihm mal ein Yard fehlt?
Aber man muss jetzt dazu sagen, die Philadelphia Eagles Offense ist schon spannend. Goddard auf Tight End, Hurts auf Quarterback, der halt auch seine Qualitäten sozusagen einfach im Laufen hat. Dazu Brown und Smith auf Receiver. Hinter Dickerson, hinter Jurgens Interior, also das ist schon Lane Johnson, das ist immer noch eine starke Line.
Kann man mit schöne arbeiten. Offense, ja. Schöne und auch für Barkley ein schöner Spot. Also tatsächlich, klar, er hatte auch seine Verletzung. Mittlerweile müsste das aber alles ausgeheilt sein. Und wenn du mit Anfang 27 jetzt da hingehst, einen 3-Jahres-Vertrag machst, bis du 30 bist, bei den Eagles, wirklich jetzt auch mal um Titel spielst, weil da bin ich auch gespannt, darf man nicht vergessen, Saquon Barkley hat an der Penn State studiert, ne? Also da ist ja die Nähe zu Philadelphia auch da. Also das ist.
Vielleicht kriegt er das darüber verkauft, aber meine Frage ist eher, Running Backs werden wieder bezahlt. Running Backs kriegen wieder garantierte Gehälter, das obwohl die Leute davor, also für mich wäre auch hier wieder, wenn ich die Guards und Center gut bezahle und die qualitativ hochwertiger werden, brauche ich die Running Backs dahinter nicht mehr bezahlen, weil wenn die Locher weit auf sind, brauche ich keine guten Running Backs, da läuft jeder durch. Aber im Moment ist es so, Interior Linemen werden gut bezahlt und die Running Backs dahinter, wenn sie denn, und das hast du, finde ich, gut erklärt, wenn sie halt All-Around Running Backs sind.
Ja,
weil Naheem Hines kriegt weiterhin kein Geld. Also kein Geld in Anführungsstrichen. Antonio Gibson kriegt 3 Jahre 11 Millionen. Ist anscheinend doch dieser Receiving, er wird als Receiving Back gesehen. Austin Aguilar wird anscheinend als Receiving Back gesehen und nicht als All-Around Running Back, weil sonst würde er mehr Kohle kriegen für die Stats, die er aufgelegt hat.
Ja, also die Rams geben für ihre 3 Running Backs 3 Millionen aus, ne?
So.
Womit wir halt wieder beim Beispiel sind, ne? Also du kannst den einen oder den anderen Weg gehen und es wird sich dann mal zeigen, welcher der bessere Weg ist.
Aber was sagst du denn zu den Signings an sich? Gefällt dir das Signing Derrick Henry zu den Baltimore Ravens? 2 Jahre, 16 Millionen. Für mich?
Ja.
Also, du kriegst für 8 Millionen pro Jahr Derrick Henry.
Ja, du, 56 Millionen verdient, 30 ist das magische Alter, du musst jetzt den Discount hinnehmen. Du willst nochmal um Titel spielen, das hast du bisher nicht gemacht. Du warst bei den Titans zweimal in den Playoffs, hast auch mal ein Spiel gewonnen, aber im Endeffekt geht es jetzt für Derrick Henry eben nochmal um die eigene Legacy. Bin ich am Ende ein First Ballot Hall of Famer, weil ich glaube, dass Derrick Henry mal in der Hall of Fame landen wird. Das ist nicht weit hergeholt, das zu behaupten, aber ich denke, um eben wirklich einstimmig im ersten Jahrgang, wo du halt dabei bist, durchzurutschen, musst du halt nochmal irgendwas Spezielles vorweisen. Und die Möglichkeit hat er jetzt bei den Ravens. Also er hat, würde ich behaupten, weniger Geld in Kauf genommen dafür, dass er bei einem Team landet, wo er die Möglichkeit hat, nochmal um den Titel zu spielen und sogar eine gute Chance hat, einen Titel zu gewinnen. Also mir gefällt das in der Offense der Ravens ganz gut mit Derrick Henry. Also was bitteschön ist das für eine Herausforderung, das in Zukunft zu stoppen?
Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, weil im Endeffekt kriegt Derrick Henry jetzt das gleiche Geld wie DeAndre Swift. Und ich habe dir das bei WhatsApp schon geschrieben. Sieht im Vergleich schlecht aus. Also DeAndre Swift ist ein guter Running Back, aber er ist natürlich eine halbe Stufe unter Derrick Henry.
Swift ist aber 5 Jahre jünger, ne? Das musst du halt schon sagen dabei. Und also Swift ist an einem Punkt in seiner Karriere, wo du erwartest, jetzt kommt seine Zeit.
Ja, hat aber...
Ich will das nicht verteidigen. Keineswegs will ich das verteidigen, nur weil das jetzt ein Bears-Signing ist oder so. Ne? Er hat letztes Jahr in Philadelphia hat er tatsächlich ein ziemlich gutes Jahr gehabt. Da hat er es meiner Meinung nach gezeigt. Ich habe auch im ersten Moment nicht verstanden, warum ist das jetzt so das erste Signing, was veröffentlicht wird. Ne? Aber wenn man dann sieht, alle Running Backs gehen irgendwie an dem ersten Tag weg, ist vielleicht doch nicht verkehrt gewesen. Es ist voll okay, gemessen an dem gestiegenen Capspace, im Jahr 8 Millionen für einen Running Back zu bezahlen. Vor allem, wenn man sich anguckt, eigentlich verteilst du es nur auf die ersten 2 Jahre. Und dann bist du im dritten Jahr dann auch schon wieder raus dabei. Ne? Also ne, man muss halt auch mal genau auf die Zahlen gucken. Also dann ist es im Endeffekt ja schon wieder ein bisschen weniger, als was du Henry zahlst. Aber wie gesagt, ich will es gar nicht verteidigen. Es ist einfach der Grund. Alter bei Running Backs spielt halt eine sehr wichtige Rolle. Und wenn du wirklich gerade 25 bist, also der ist über 5 Jahre jünger als Derrick Henry, dann bedeutet das den Teams halt eine ganze Menge. Ich meine, klar, du wirst kaum einen Rookie-Runningback finden, der 25 ist, aber 23, 24 sind die teilweise. Und ja, das passt. Das machst du dann mit, ne?
Und jetzt die Frage, Derrick Henry hast du gesagt, der hat seine Sporen verdient, der hat seine Schäfchen im Trockenen. Jaquan Barkley hat nur 3 oder 4 Millionen in seiner Karriere weniger verdient als Derrick Henry. Hat sich aber trotzdem natürlich auch für einen Contender entschieden, aber irgendwie halt auch fürs Geld.
Der Unterschied ist, klar, sie haben beide, also er hat nicht viel weniger verdient, aber entscheidend in der Psychologie von einem NFL-Profi ist ja immer der Second Contract. Das ist so dieses, dein Rookie-Deal verhandelst du nicht. Der hängt einfach von deinem Draft-Spot ab und dann wird das festgelegt und dann kriegst du den ausbezahlt 4 Jahre. Und was du dann danach kriegst, und deswegen ist es halt auch so dieser Franchise-Tag nach dem Rookie-Deal, der ist ja immer so meist gehasst, wenn so ein Spieler, der der in seinem 7., 8. Jahr ist und dann getaggt wird und dann verhandelt man ihm dann nochmal 3 Monate länger einen neuen Deal. Das verhält sich meistens ruhig, aber nach ihrem Rookie-Deal wollen die Spieler ihren zweiten Contract. Das ist das große Ziel, das zu erreichen, auch so lange in der NFL zu spielen, weil viele hören ja einfach wesentlich früher schon auf, schaffen das gar nicht bis dahin. Dass du so lange in der NFL spielst und da nochmal richtig eincashst. Und wenn du das gemacht hast, dann nimmst du danach auch alles mit. Und Henry hat es halt schon. Henry hatte seinen Second Deal bei den Titans. Barkley hatte den noch nicht. Der nimmt den jetzt nochmal, hat dann weitaus mehr verdient als Henry, aber darum geht es eben nicht. Wenn der 30 ist und der hat in Philly noch keinen Titel gewonnen, dann macht er vielleicht denselben Move wie Henry jetzt. Ne? Dass er dann sagt, okay, gucke ich nochmal. Vielleicht wollen die Chiefs mich haben. Mache ich auch für ein Apfel und ein Ei. Weil jetzt habe ich das bekommen, was ich auch ja verdient habe, wie man so gerne sagt, ne?
Ich finde das immer so wunderbar, so von Verdiensten da zu sprechen in dem Fall. Aber wir schließen ein bisschen mit den Running Backs ab. Wir kommen zu einem anderen Thema, was wir auf jeden Fall groß besprochen haben, was in den Medien anscheinend sehr viel größer besprochen wird, als es in der Realität war. Das ist das Thema Justin Fields. Und man wird es jetzt häufiger sehen. Es gibt auch im Draft immer wieder Spieler, die werden in den Medien sehr, sehr hoch gehypt oder Themen, die werden in den Medien sehr, sehr hoch gehangen. Und auf einmal werden die Spieler dann doch von den Teams schlechter gesehen oder anders bewertet in irgendeiner Zeit, als die Medien es eigentlich vorgeben. Justin Fields wurde von den Medien sozusagen eigentlich, ja, mindestens ein Second-Rounder zugesprochen und eigentlich müssten super viele Teams an Justin Fields interessiert sein. Nun heißt es irgendwie, die Teams sehen ihn eher als Bridge Quarterback und sehen nicht ein für ihn.
Das ist jetzt wieder, was die Medien schreiben, weil sie das jetzt begründen müssen.
Genau, aber angeblich kriegen die Bears keine Angebote, jetzt ein Dritt- oder ein Viertrunden-Pick. Und dafür wollen die Bears ihn halt nicht abgeben. Was ist jetzt die aktuelle Situation bei Justin Fields? Muss man auch hier schauen, auf welche Quellen vertraut man jetzt eigentlich in dieser Situation?
Ich vertraue da tatsächlich den sehr bärsnahen Leuten. Wir haben ja auch zwischenzeitlich, hatte ich Quellen, die wirklich quasi ja mit Leuten aus dem Front Office regelmäßig gegrillt haben. Das ist leider nach dem Abschied von Ted Phillips nicht mehr der Fall. Aber trotzdem kriegst du, wenn du weißt, wem du da vertrauen musst, kriegst du noch eine ganze Menge mit. Und der Hund liegt eigentlich ganz anders, ganz woanders begraben. Ich meine, und ich glaube, du kannst bei 32 Front Offices nachfragen und 30 werden dir sagen, Justin Fields ist besser als Gardner Minshew.
So, ja.
30 werden dir auch sagen, Justin Fields ist besser als Sam Darnold. Das Problem ist Justin Fields so gut, dass ich dafür bereit bin, mein System zu ändern? Das ist die Frage, die sich die Teams stellen. Denn, und da sind wir beim zweiten Coaching-Tree, wie viele von Kyle Shanahans Coaches arbeiten mittlerweile auf Headcoach-Posten in der National Football League und sind dafür verantwortlich, welcher Quarterback in ihrem Team spielt? Justin Fields ist ein Quarterback, der in diese Offense nicht reingehört, der da nicht passt. Das hat man jetzt auch bei den Bears gesehen. Das funktioniert nicht, das ist nicht gut. Aber du musst halt bereit sein, für einen Quarterback wie Justin Fields von diesem Shanahan-Tree, der halt mittlerweile das Nonplusultra in der National Football League ist, weil wenn du nicht nach Shanahan spielst, hast du ja eigentlich keine Chance zu gewinnen. Dann hast du halt diesen Wert nicht. Und es gibt Quarterbacks, für die bist du bereit, von diesem System abzugehen. Das sind aber eben die ganz besonderen. Und es gibt dann nur noch eine Handvoll Coaches, die tatsächlich die Qualität in dem Justin Fields dann sehen, weil sie sagen, ich bin bereit, von dem üblichen System, was mittlerweile überall gespielt wird, wegzugehen. Oder ich spiele es von vornherein nicht. Nehmen wir mal die Chargers. Wenn Justin Herbert da nicht wäre, wäre Justin Fields 100%ig für den Second Rounder da jetzt hingegangen. Also Jim Harbaugh und Greg Roman, keine Sekunde hätten die darüber nachgedacht, ob Justin Fields ein Second Rounder wert ist. Natürlich hätten die das gemacht. So. Aber ganz, ganz viele Teams, mittlerweile 10, 15 Teams, die das Shanahan-System spielen und die davon abrücken müssten, wenn sie Justin Fields holen müssen und dafür auch noch einen Draftpick ausgeben müssen. Und sorry, so gut ist Justin Fields dann eben nicht, dass ich das für einen Quarterback mache, der mir dafür noch nicht genug gezeigt hat. Also, und das ist ja im Draft auch schon das Thema gewesen. Guck dir mal an, wie viele Teams Justin Fields damals nicht gedraftet haben. Wenn Denver den an 8 geholt hätte, dann wäre Russell Wilson jetzt bei den Bears. Und wer weiß, wie das ausgegangen wäre. So, weißt du, das ist sehr, sehr, sehr schwer. Und ich glaube, dass das schon ein sehr wichtiger Grund dabei ist, wie Quarterbacks bewertet werden müssen, wenn sie nicht ein bestimmtes Talentlevel überschreiten. Ich meine, wie gesagt, wir brauchen bei Mahomes, wir brauchen vielleicht auch im Draft bei Caleb Williams nicht darüber reden, ob Teams bereit sind, für so einen Quarterback was anzupassen, was zu machen.
Aber die Quarterbacks... Fragen wir doch so rum. Wir müssen ja nicht über Caleb Williams reden, aber was bedeutet der geringe Mark für Justin Fields für den Draft-Stock von Jaden Daniels?
Die Teams müssen sich überlegen, ob Jaden Daniels in ihr System passt. Und wenn er das nicht tut, dann wird er auch nicht diesen Wert haben. Also warum reden wir von Jaden Daniels gerade von einem vermeintlichen Top-4-Pick? Weil man die Raiders damit ins Gespräch bringt. Wenn die den nicht holen, dann kann es auch ganz anders aussehen. Wir haben das letztes Jahr bei Will Levis gesehen, wo der da plötzlich saß. Weil es gab Teams, die hat man mit ihm in Verbindung gebracht. Als die ihn nicht geholt haben, hat sich aber auch kein anderes Team um ihn geschert. Also
ist das denn wirklich eine neue Errungenschaft oder hat man das Gleiche nicht auch bei Lamar Jackson gesehen? Oder wann wurde der nochmal gedraftet?
Das war auch Ende der ersten Runde, aber ich rede nicht von Dual-Threat-Quarterbacks per se, sondern ich rede von der Art, wie Shanahan Quarterback spielen lässt. Und das ist eben im kurzen Bereich eine sehr hohe Genauigkeit zu haben, einen sehr guten Rhythmus zu haben, das ist halt sehr wichtig. Und natürlich gibt es viele Dual-Threat-Quarterbacks, weil sie tendenziell eher weniger geworfen haben, die damit Probleme haben, aber Desmond Ridder zum Beispiel ist kein Dual-Threat-Quarterback und hat aber auch diese Genauigkeit nicht, bringt die auch nicht mit. Und hatte damit Probleme und wird deshalb halt auch von diesem System nicht geschätzt. Und ich bin der Meinung, diese Bewegung wird nicht von oben kommen. Also Teambesitzer werden daran nichts ändern. Aber ich glaube, dass sich Entscheidungsträger in der NFL mal Gedanken machen müssen, ob dieser Kardinalsweg, den man mit Besessenheit mittlerweile verfolgt, dass wir jetzt alle so Football spielen müssen, ob dich das dann wirklich weiterbringt, weil am Ende gewinnt eben doch das Einhorn den Super Bowl und nicht die Teams, die alle in der Saison schön spielen und viele Punkte machen.
Das würde ich einfach exakt so unterschreiben, weil am Ende des Tages musst du, so, wenn du etwas nur kopierst, bist du halt immer eine Kopie und bist dann schon wieder auf individuelles Talent sozusagen, von individuellem Talent abhängig. Deswegen kommt zwar Shanahan dann in den Super Bowl, weil er halt das Original ist, hat aber auch auf den individuellen Positionen auch das beste Spielermaterial gehabt, bis er dann sozusagen auf der auf ein Pendant trifft, was coachingtechnisch mindestens genauso gut ist, aber dann auf der wichtigsten Position einfach besser besetzt.
Ja, und da haben wir ja auch die Gegenbewegung. Teams stellen sich doch darauf ein. Das, was du, also das Jahr davor war es, wie schlagen wir Mahomes? Aber jetzt wird sich niemand mehr fragen, wie schlagen wir Mahomes? Jetzt wird sich jeder fragen, wie knacken wir die Shanahan-Offense? Das ist die Frage, mit der die Teams jetzt reingehen.
Aber ist es denn richtig? Das ist ja die Frage, weil im Moment hat wie schlagen wir Mahomes, wäre vielleicht wichtiger, weil am Ende des Tages steht er im Super Bowl.
Ja, aber da hat man sich ja jetzt erstmal, also darüber haben sich die Teams ja jetzt ein Jahr das Hirn zermartert und festgestellt, ist halt Mahomes, ne? Aber Shanahan ist halt mittlerweile voll im Trend, ne? McVay natürlich genauso, klar. Aber Shanny noch mal mehr, wenn du guckst, wie viele Coaches das sind. Also,
Und warum gibt es keinen, also es gibt einen McVay Coaching Tree, es gibt einen Shanahan Coaching Tree, der Belichick Coaching Tree, da hat man mittlerweile eingesehen, dass das System Belichick halt einfach von ihm sozusagen abhängig ist und den gibt es einfach nicht mehr.
Ja.
Aber da ist auch sehr viel Qualität, zumindest in den Front Offices sozusagen. Aber jetzt einen krassen Andy Reid Coaching Tree, jetzt außerhalb von, ich sag mal, ich glaube, Doug Peterson war bei ihm.
Ist ja auch nicht viel raus geworden, wenn du guckst, Reid. Doug Peterson hatte eine gute Zeit, ja, aber ja, ist jetzt auch in Jacksonville so, ja, ist okay, ne? Ja, so,
okay,
Matt Nagy. Ja, also, Matt Nagy haben wir dann.
Ja, der ist wieder da.
Wir, ja, der ist nicht so auf. Offensive Coordinator Kafka bei den Giants.
Ja, okay.
Also es gibt sie ja. Es gibt sie ja letztes Jahr in Washington. Aber
ja, nicht mehr
das ist halt, das ist halt the real shit gerade. Das ist das und Teambesitzer funktionieren ja so. Ich will das auch. Das ist ja, ja so. So ganz platt, so einfach ist es. Und dann machst du das, weil das auch deinen Job saved, weil das dafür sorgt, dass viele Punkte gemacht werden. Am Ende ist es natürlich ärgerlich, wenn du im Halbfinale rausfliegst, im Championship-Game, Entschuldigung, aber das Stadion war trotzdem voll und nächstes Jahr ist die Hoffnung wieder groß, ne? So.
Ist Dan Campbell der nächste Coaching-Tree?
Vielleicht gibt es mal eine Gegenbewegung, vielleicht gibt es mal, es muss aber auch die nötige Zeit dafür sein. Ich weiß ja jetzt schon, dass Jim Harbaugh die Zeit nicht kriegen wird, so. Der wird anders sein. Jim Harbaugh wird einen ganz anderen Coaching-Stil fahren und auch eine ganz andere Mentalität. Ich meine, Greg Roman muss erstmal halt Pass-Plays für Justin Herbert finden. Ne?
Also lassen wir nicht nur für Justin Herbert, allgemein muss er Pass-Plays finden.
Genau, aber hat das dann diese Substanz? Hat das die Zeit, damit sich dieser Kader auch umbilden kann, damit die Chargers am Ende wirklich nach der Handschrift von Jim Harbaugh aufgebaut sind? Oder wird er nicht vorher schon vom Hof gejagt, bevor das überhaupt passiert? Das ist halt so die Frage, ne? Und mittlerweile ist halt dieses Shanahan-Thema so etabliert, dass du einfach die Figur auswechselst, aber du kannst dann so weitermachen. So. Hm. Gerade auch, wenn dein Koordinator dann irgendwo Headcoach wird und du musst dann bedienst du dich wieder aus diesem Tree und ne, es geht dann ungefähr so weiter.
Nun sind wir mitten in der Free Agency. Wir haben mehrere sehr, sehr aktive Teams. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Wir fangen mit Jacksonville. Die haben Gabe Davis geholt. 3 Jahre 39 Millionen von den Buffalo Bills. Daniel Savage von Green Bay als Safety. 3 Jahre 21 Millionen. Mitch Morse Center. 2 Jahre 10,5 Millionen. Ronald Darby Cornerback von Baltimore. Für 2 Jahre 8,5 Millionen. Devin Duvernay, auch von Baltimore, 2 Jahre 8,5 Millionen. Für die Duvernay nicht kennen, der Typ ist Pro Bowler gewesen als Special Teamer. Und wer jeder weiß, wie wichtig Special Teams sind. Und dazu noch die Ernest Johnson.
Gardner Minshew war auch Pro Bowler. Gardner Minshew war auch Pro Bowler.
Ja, ist richtig. Aber als Special Teams Pro Bowler, finde ich, ist schon eine Anerkennung. Jetzt bist du sozusagen bei Jacksonville. Zusätzlich werden sie wohl morgen Calvin Ridley verlängern, offiziell natürlich einfach nur signen, weil auf diese Weise müssen sie an Trade-Kompensation nicht so viel zahlen. Aber weil auch Ridley hat wohl ein Angebot von den Patriots, will da aber nicht hin, sondern will lieber in Jacksonville in Florida bleiben. Was ist los? Sind das jetzt die Moves, die Trevor Lawrence dazu bringen, den nächsten Step zu machen? Dass er einen Gabe Davis kriegt, dass die Defense so ein bisschen mehr Erfahrung kriegt? So ganz überzeugt also, bin ich nicht.
Du merkst ja schon, ich bin heute ein bisschen dagegen. Ne? Wer waren letztes Jahr die Gewinner der Free Agency?
New York Jets.
Ich glaube, Denver wurde auch ziemlich hart gefeiert, ne? Für seine Moves, ne?
Ja, wegen McClinchy und ja, Russell Wilson.
Und die Panthers, glaube ich, auch.
Ja, weil sie den ersten Pick hatten.
Ja, ja.
Aber ich muss jetzt dazu sagen, weißt du, wen ich gefeiert
habe? Und ich habe noch, genau, die Chiefs waren der Verlierer der Free Agency. Dingern gelesen. Die Chiefs, der Verlierer der Free Agency.
Ja, ich muss halt dazu sagen, wir hatten aber auch die Baltimore Ravens gelobt für ihre gute Offseason, sowohl was Draft als auch Free Agency angeht. Und da sage ich, da können wir hinterstehen.
Ich will das auch gar nicht, ich will das nur einordnen. Ich will gar nicht sagen, dass wir da falsch lagen. Die Broncos hatten letztes Jahr eine krasse Free Agency. Die haben Needs bedient, die haben Geld ausgegeben, die haben gute Leute geholt. Aber was ist das am Ende wert? Wohin bringt dich das, wenn du in der Free Agency viel Geld ausgibst? Das Erste, was ist, wenn du in der Free Agency viele Baustellen füllen musst, dann hast du im Draft ja scheinbar keinen guten Job gemacht. Weil davor, alleine, ja, dass du diese ganzen Löcher hast, das muss ja irgendwo herkommen. So, also entweder im Draft oder durch andere Personalpolitik, weil du zu wenig Draftpicks hast zum Beispiel, hatte Denver ja auch einfach dann diesen Spielraum. Und Jacksonville zum Beispiel, guck dir das doch an die letzten Jahre. Ich meine, welchen Leistungsträger haben die Jaguars denn mal halten können? Wer ist denn nach seinem Rookie-Deal geblieben? Es sind doch alle am Ende vom Hof gegangen und das musste dann mit Christian Kirk, mit Gabe Davis, 13 Millionen im Jahr, also bitte, komm,
Gabe Davis. Wir haben doch Gabe Davis, Brandon Scherf immer richtig viel Geld gegeben, so zweimal hintereinander in Franchise-Tag
und
sowas.
Ja, du, nee, der war bei den kannst Rushing, du ja alles machen. Rushing, ja, Brandon Scherf, genau, ist jetzt halt, glaube ich, da, ne, so, aber das sind so typisch Jacksonville Jaguars-Moves, ne, du kriegst die A-Ware nicht verlängert, und bezahlst dann die B-Ware zu teuer. Und ja, Kirk hat auch gute Plays gemacht. Der hat auch viele Yards gemacht und so. Der hat auch ein gutes Jahr in Jacksonville gehabt. Aber come on, den habt ihr echt teuer bezahlt. Und das geht jetzt halt schon wieder genauso. So, du kriegst, wann hat Jacksonville einen Wide Receiver gedraftet? Wann draften die mal in den ersten beiden Runden einen guten Wide Receiver für Trevor Lawrence? Wann reden wir mal darüber, Lawrence die Waffen zu geben, die er verdient? Und zwar nicht Gabe Davis mit 13 Millionen im Jahr, sondern Ridley, der natürlich damals aber auch ein großes Fragezeichen war, als sie den geholt haben. Das ist jetzt ordentlich ausgegangen, aber wann will Jacksonville dann mal was für seinen First Overall Draft Pick tun? Wir reden über die Bears und wir reden über die Chargers, die zu wenig tun. Aber was macht Jacksonville denn für sein Investment?
Die Defense stärken.
Ja, immer, das ist Mist.
Ja. Hallo, wir reden hier davon, dass sie immer den besten Pass Rusher draften. Oder ein Cornerback zu hoch. Ja, so kannst du es runterbrechen.
Und wenn er gut ist, geben sie ihn wieder ab. Jalen Ramsey. Ja.
Genau. der sozusagen. Es liegt also auch, muss es ja auch irgendwo an der Organisation liegen. Die haben noch nicht so einen richtigen Plan. Wo ich einen Plan sehe oder einen gefühlten Plan sehe, ist in Houston, muss ich sagen. Houston overpaid, finde ich, seine Free Agents nicht so dermaßen, holen aber einfach seit Jahren solide Leute. Ich meine, die Nico Autry gefällt mir gut, muss ich tatsächlich sagen.
Ja, ja.
Ist aber, der ist ein bisschen teuer, mit 10 Millionen pro Jahr für 2 Jahre. Azeez Al-Jaïr, 3 Jahre, 34 Millionen, ist auch sportlich. Ja, Linebacker
mit Blake Cashman haben sie dann zusammen, glaube ich, jährlich geben sie fast 20 Millionen jetzt für ihre beiden neuen Linebacker aus. Im Schnitt, jährlich. Das ist schon eine Menge Holz.
Das ist schon eine Menge Holz, aber ich finde den Jeff Okuda-Deal zum Beispiel in Ordnung. Ein Jahr 4,7 Millionen als Prove-It-Deal kannst du machen.
Klar.
Dass sie eine Noah Brown halten, finde ich, kann man machen. Michael Ford zu holen auf Cleveland, das kann man alles, das funktioniert für mich. Und die sind auch sehr, sehr aktiv und man hat halt, die haben halt sozusagen jetzt schon ein Grundgerüst und müssen jetzt mit Erfahrung einfach nur manche Positionen sozusagen auffüllen. Und man hat das Gefühl, dass sie wissen, welche Art Veteran sozusagen sie holen wollen, nämlich zuverlässige Leute, die ihre Leistung abliefern. Okay, Jeff Okuda ist erstmal eine Wildcard, aber ich glaube, der ist auch nicht als reiner Starter eingeplant.
Ist jetzt sowieso, wenn, dann nur noch eine 2. Stingley ist ja auf jeden Fall the real deal. Und im Endeffekt hast du jetzt, ja, ich meine, ob sie es dann erfüllt haben in Jeff Okuda, aber du hast gerade zwei frühere Top 4 Draftpick Cornerbacks, glaube ich, jetzt in deinen Reihen. Also das will ja auch mal was heißen. Und du musst sie halt nicht so bezahlen. Die Texans machen das ganz gut. Wie gesagt, das mit den Linebackern, 20 Millionen auf 2 Positionen, haben wir letztes Jahr auch bei den Bears gehabt, ist zu kritisieren. Aber ansonsten machen sie eigentlich genau das, was du in der Free Agency machen sollst. Du sollst keine fetten Deals aushandeln, es sei denn, du willst deine eigenen Leistungsträger halten, dann machst du das natürlich gefälligst, sondern du machst diese Deals. Du gibst Jeff Okuda einen Prove-It-Deal mit unter 5 Millionen im Jahr. Du holst Devin Singletary für 5,5. Nee, Quatsch, der ist ja weg jetzt. Entschuldigung. Noah Brown verlängert 4 Millionen.
Du hast Joe Mixon jetzt noch geholt als Running Back. Genau. Als Ersatz für Singletary.
Genau.
Der jetzt doch nicht gesagt, haben angerufen und gesagt, cuttet dich. Wir geben euch einen 6- oder einen 7-Runden-Pick. So.
Ja, die Texans wissen, sie müssen sich über den Draft weiter verstärken. Sie haben die Picks, das ist ihr Job. Sie müssen gucken, dass sie, wenn sie noch einen guten Wide Receiver an die Hand von CJ Stroud geben wollen, dann müssen sie den über den Draft holen. Weil nur dann hast du das Geld, was sie gerade in die Offensive Line stecken, wo sie alle Verträge gerade langfristig haben. Dieses Geld hast du nur, weil du in der Free Agency dir keine Busts leistest, wo du zweistellige Millionenbeträge für Spieler ausgibst, die es einfach nicht wert sind. So, so musst du Kader aufbauen. Die Free Agency, ich habe das schon so oft gesagt hier, auch wenn jeder immer so, ja, aber ich hätte den Spieler gerne gehabt und den Spieler. Leute, die Free Agency ist dafür da, dass du Löcher stoppst, dass du in den Draft gehst und sagst, okay, wir brauchen keinen Running Back mehr. Wir haben jetzt Joe Mixon. Das heißt aber nicht, dass Joe Mixon dich gerade davon abhält, einen Running Back zu draften. Also Joe Mixon ist jetzt ein Signing, wenn man den die letzten 2 Jahre gesehen hat. Das ist jetzt nicht Saquon Barkley. So, ja. Den holst du, der hält dich aber nicht davon ab, noch einen Running Back zu holen. Aber das Gute ist, du musst es jetzt nicht mehr. Also, genau, wenn du mit Joe Mixon in die Saison gehst und mit deiner 2 Damien Pierce da, dann ist das voll okay. Und auf Corner eben genauso. Du holst Jeff Okuda, bist erstmal gesetzt. Das heißt aber nicht, dass du Jeff Okuda nicht noch einen vor die Nase setzen darfst. Kein Problem.
Das ist aber, wenn du einen Plan hast, wo ich sage, trotz Dan Quinn, der jetzt Head Coach bei den Washington Commanders ist, sage ich, die Washington Commanders wirken für mich wie ein Team, was gerade alles holt, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Sie geben Frankie Louvu 3 Jahre, 31 Millionen. Deal finde ich noch in Ordnung. Darren Armstrong 3 Jahre, 33
Millionen. Weißt du noch, was ich gesagt habe über Louvu? Ich hätte nicht gedacht, dass der das kriegt, als ich gesagt habe, ja, hol den mal, dann hast du einen soliden Starter für die nächste Zeit und so, ne? Aber Digga, dass der jetzt über 10 Millionen im Jahr kriegt, das habe ich halt nicht kommen. Das habe ich nicht kommen sehen. Also
ja, nehmen alles sie holen halt, ja, aber im Ernst, sie holen jetzt halt auch Nick Allegretti, sie holen Austin Aguilar, das finde ich ein Schnapper, aber anscheinend bewertet den auch keiner so hoch. Ne, du holst einen Marcus Mariota, du holst einen Clarence Farrell, ehemaliger vierter Pick eines Drafts, ja. Du holst einen Kicker mit Brandon McManus, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, so Leute, eure erste und zweite Wahl jeweils habt ihr nicht gekriegt. Aber die Verträge haben wir gelassen.
Ja, also Austin Eckler ist für mich auch ein sinnvolles Signing, weil du mit Robinson ja einen Running Back hast, der halt innerhalb der Tackles viel läuft. Und Eckler kann jetzt das, was er eigentlich immer mal gewesen ist, was die Chargers dann irgendwann aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, wir verheizen den jetzt einfach, bis er zusammenbricht. Du kannst den ja sogar eine Curtis-Samuel-Rolle und so spielen lassen. Ne? So. Und ich glaube, da werden wir ihn jetzt auch wieder mehr sehen. Mit 29 Jahren wird er mehr von der Erfahrung, mit dem Wissen, wo sind die Schnittstellen der Abwehr, wird er viel mehr die kurzen Passrouten für seinen Quarterback laufen, wer auch immer dann der Quarterback ist, und vielleicht eine sehr wichtige Anspielstation für Drake May zum Beispiel sein, ne? Weil er dann eben weiß, wo er sein muss, damit das passt. Der blocken kann, der eben die Down spielen kann, wo du Brian Robinson mit seinen einfach natürlich harten Runs nicht zu gebrauchen kannst, ne? Das ist, glaube ich, seine Rolle, und das ist nice, muss ich sagen, auch für das Geld.
Brauchen die Commanders nicht mal einen großen Spieler? Ich meine, die haben Terry McLaurin, die haben Jaron Dodson und jetzt Austin Aguilar. Das sind die 3 besten Waffen. Ich glaube, die sind alle keiner 1,83 groß.
Ja gut, aber bevor ich Gabe Davis 13 Millionen im Jahr bezahle, gucke ich lieber am Draft. Das ist halt das Ding, ne? So, ich meine, klar, T. Higgins ruft gerade nach einem Trade. Wenn die Commanders das wollen, können sie T. Higgins holen und haben einen großen Wide Receiver.
Ist das vielleicht? Also ich meine, das ist ein Punkt, den wir jetzt noch besprechen wollen. T. Higgins hat gesagt, ey, unter dem Franchise-Tag spiele ich nicht. Ich will einen Trade haben, weil ich will einen langfristigen Vertrag haben. Die Bengals wollen ihm diesen langfristigen Vertrag nicht geben, was ich verstehen kann, weil sie haben Jamar Chase.
Sie können es auch gar nicht.
So.
Also sie können entweder Higgins oder Chase langfristig halten. Und wenn das meine Wahl ist,
dann musst du Chase nehmen. Chase ist der bessere Receiver und der beste Buddy von deinem Quarterback.
Ja, genau.
So, aber trotzdem sieht T. Higgins natürlich seinen eigenen Wert. Er ist eine gute 1, aber keine Elite 1. trotzdem T. Higgins bei den Washington Commanders oder bei allen anderen, bei ganz vielen anderen Teams, wäre auf jeden Fall auch eine Eins. Er braucht aber schon seinen Supporting Cast. Also du sagst, Washington sollte bei den Bengals anrufen.
Das habe ich nicht gesagt. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass ein Team, also es sollte kein Team bereit sein, einen First-Round-Pick für T. Higgins auszugeben. Weil T. Higgins ist, weil die Draft-Klasse hergibt, was sie hergibt. Also ich bekomme mit dem First-Rounder halt auch einen sehr interessanten Rookie, der günstiger ist, weil der halt noch nicht den Veteran-Deal hat. Wenn ich denn unbedingt einen Wide Receiver haben will. Das Problem ist nur, ich vermute, dass die Bengals, weil die in einem, die sind ja in einem Win-Now-Modus, warum sollen sie T. Higgins dann wiederum für einen Second Rounder abgeben? Dann können sie ihn ja besser irgendwie versuchen, davon zu überzeugen, dass er doch unter dem Franchise-Tag so, komm, Last Dance, dieses Jahr packen wir den Titel, reiß dich zusammen, wir brauchen dich, T., sei dabei, ne, dann kriegt man das schon irgendwie hin, weil du eben kein Loser-Team bist, sondern halt um den Titel spielen kannst, dann haben Leute ja doch plötzlich Bock, nochmal das irgendwie zu regeln, siehe Chris Jones. Im letzten Jahr, wo wir auch die Diskussion hatten, da haben einfach alle Spieler gesagt, Chris, wir brauchen dich, du hast gesehen, wir haben das erste Spiel verloren und dann war er wieder da. Also dann hat man das alles irgendwie hingekriegt und hat am Ende jetzt sogar einen langfristigen Deal hinbekommen. Das daran kann sich die Higgins ja auch ein Beispiel nehmen. Also du willst keinen First-Rounder bezahlen, die Bengals werden ihn aber für weniger nicht abgeben, weil das ist für die einfach nicht interessant. Welcher Second-Rounder macht sie denn dieses Jahr zum Contender? Also dann kannst du besser Higgins für ein Jahr behalten und versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er bleibt.
Jetzt die nächste Frage an dich. Wie sehen sich oder wo sehen sich die Green Bay Packers, eins der Überraschungsteams der letztjährigen Playoffs, mit Jordan Love anscheinend dann doch den Quarterback gefunden, den man irgendwie gesehen hat für sich? Die haben zwei Highlight-Spieler verpflichtet, mit Josh Jacobs als Running Back und Xavier McKinney als, ich sag mal, sehr, sehr teuren Safety, den ich sehr, sehr gut finde, unter 25, aber 4 Jahre, 68 Millionen. Wow, Leute, also das ist schon toll.
Ja, du hast Savage abgegeben und bezahlst jetzt 10 Millionen mehr für McKinney.
So.
Das sind halt, also ne, ich schaue ja halt grundsätzlich nicht nach Vertragslänge und was kriegt er über die Jahre, sondern ich gucke immer danach, was bekommt er durchschnittlich im Jahr. Und Daniel Savage kriegt in Jacksonville jetzt knapp über 7 Millionen, Xavier McKinney kriegt 17 Millionen im Jahr durchschnittlich.
McKinney ist auch besser. So, also ich sag mal, ja, McKinney ist besser. Aber ist er so viel besser?
Das ist halt der Punkt. Ich bin aber der Letzte, der das hier kritisieren darf. McKinney ist 2 Jahre jünger. Und ich glaube, das ist auch bei Josh Jacobs die Antwort. Ne? Auch Jacobs kostet 5 Millionen mehr als Jones. Und Aaron Jones hat im letzten Jahr richtig gut gespielt. Vor allem dann am Ende, als es in den Playoffs voll drauf ankam, hat der Mann halt echt geliefert. So. Und ja, jetzt bezahlst du 5 Millionen mehr für Josh Jacobs. Jacobs ist aber auch wieder 3 Jahre jünger. Ne? Und das ist, glaube ich, die Packers fahren weiter ihren Kurs, ihr Team weiter zu verjüngen, weiter in einem guten Durchschnittsalter zu bleiben, weil das macht zwar den Kader auf bestimmten Positionen teuer, aber du leistest dir halt auch nicht die alten Kadaver, sag ich mal. Ne?
Nun ist es so, es gibt auch einen anderen Weg. Die Green Bay Packers sagen sich, okay, wir holen uns mit Xavier McKinney einen Free Agent beispielsweise. Die Detroit Lions gehen einen anderen Weg. Die sagen halt, hey, wir holen uns wir haben Need of Cornerback, wir holen uns Carlton Davis, auch kein Elite-Corner, aber ein sehr guter Corner von den Tampa Bay Buccaneers. Im Endeffekt für einen Drittrunden-Pick. Also die tauschen die 6-Runden-Picks dann über die Jahre, also die geben noch einen ab und kriegen aber ein Jahr später einen wieder und so. Aber ist das nicht auch tatsächlich auch der Weg, den du vorher sozusagen prophezeit hast, dass es Teams geben wird, die gegen Midrounder dann doch Veteran-Spieler abgeben?
Ja, das werden wir, glaube ich, noch mehr sehen. Jetzt, wenn die ersten, also jetzt sind die Free Agents, also wir werden gleich am Ende ja noch drüber reden, wer ist noch da? Ja. So, und die Liste ist jetzt nach Franchise Tag, die wir ja auch schon in unseren Preview-Folgen nicht mit reinnehmen konnten.
Ja.
Und dann jetzt den ersten Signings gegenüber dem, was wir in der Vorschaufolge für die Offense und die Defense genannt haben, halt echt schon ziemlich ausgedünnt. Und trotzdem willst du deinen Kader ja eben stacken in Vorbereitung auf den Draft und in Vorbereitung auf das, was nächstes Jahr kommt, wenn du dich als zumindest unter den Contendern siehst. Ansonsten kannst du Spieler mit Upside nehmen, die dich einfach langfristig auch weiterbringen. Dann lohnen sich auch späte Picks weiterhin. Aber für die Teams, die gewinnen wollen, musst du jetzt in den Kader investieren und da findest du im Draft, ja, Runde 3 lasse ich mir noch gefallen, aber später wird es dann dünne. Und ich meine, Runde 3 musst du dann schon geben, weil die Buccaneers das wahrscheinlich genauso sehen und sagen, ja, nee, mit einem 5-Runden-Pick braucht ihr uns nicht abspeisen, nicht nur, weil es Carlton David ist, sondern weil uns das auch nicht weiterbringt in diesem Draft. Also, ne, diese schlechten Picks brauchen wir dieses Jahr nicht. Das ist
aber es ist eine nette Herangehensweise, weil ich meine, Carlton Davis ist auf jeden Fall ein Starter, der sie voranbringt, kostet sie und ist eine safere Variante als ein Drittrunden-Pick, so ehrlich muss man ja auch sein, bei einer Lotterie. Und im Gegenzug, sie geben jetzt sozusagen als Gegenpol zu Aiden Hutchinson, holen sie sich jetzt Marcus Davenport mit einem Prove-It-Deal, ein Jahr 6,5 Millionen.
Und Davenport ist auch, komm, natürlich ist der damals von den Saints viel zu hoch gedraftet worden, aber er ist ein guter Spieler. So, und Davis glaub, jetzt auch.
Der leidet so ein bisschen darunter, dass die Saints damals 2 Erstrunden-Picks für ihn abgegeben haben.
Du, das ist so. Halt zu viel gewesen. Die waren halt da zu heiß und ich meine, das Tape war ja auch eher, man hat viel Potenzial gesehen, aber er hat es ja noch nicht abgerufen. Er kam von einer kleinen Schule. Das macht man nicht. Man tradet nicht für einen Spieler, der noch nie Competition hatte, der noch nie das Level gespielt hat, der von einer kleinen Schule kommt. Macht man so einen Uptrade nicht. Haben die Saints gemacht? Ja, ist aber nicht das Problem von Marcus Davenport. Und jetzt auch nochmal zu Carlton Davis. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einer dritten Runde einen Cornerback draftest, der in Jahr 1 auf Cornerback das Level hat, was Carlton Davis gerade spielt? Und dann, so. Bitte, dann hol dir Carlton Davis, weil du bist jetzt im Fenster. Es spielt für die Lions, das hat sich geändert gegenüber früher, es spielt für die Lions gerade keine Rolle mehr, ob Carlton Davis in 3 Jahren noch gut ist. Es ist jetzt gerade wichtig.
Kommen wir noch zum letzten Team und danach kommen wir sozusagen schon zu, wer ist noch da und deine Lieblings-Signings. Ich möchte mit dir über die Cleveland Browns reden. Die Cleveland Browns haben für einen 5. und 6. Runden-Pick Jerry Jeudy getradet. Sie haben Za'Darius Smith gehalten. Sie haben Shelby Harris gehalten. Sie haben Jordan Hicks geholt von den Vikings. Alles Spieler übrigens über 31 Jahre. Sie haben Jamais Winston als Backup-QB geholt. Sie haben Maurice Hurst davon überzeugt zu bleiben. Und sie haben Michael Dunn auch zum Bleiben überredet. Mit dem Jeudy-Trade, der auch, wie gesagt, einen 5- und 6-Runden-Pick im Endeffekt nur gekostet hat, und der Tatsache, dass sie Mary Cooper haben, dass Deshaun Watson jetzt auch ein Jahr sozusagen im Spielbetrieb gewesen ist, sieht sich dieses Team im Win-Now-Modus oder wie erklärst du dir sonst die Signings und die Verlängerung von ja auch so alten Spielern? Weil wie lange spielt denn Jordan Hicks noch? Wie lange halten die Knie von Za'Darius Smith noch?
Ja, genau. Du bist jetzt an dem Punkt, wo du nicht nur dich im Win-Now-Fenster siehst, sondern wo du dich darin sehen musst. Also das, was dieser Kader ist, das muss jetzt zum Erfolg fühlen, weil sonst ist bald vorbei. Buffalo, sieht man das gerade, ne? Jetzt so allmählich, so wer soll dann nächstes Jahr noch die Bälle fangen und so, das ist jeder Kader hat halt seine Halbwertszeit und die Browns sind kurz vor Verfallsdatum und dann ist nicht nur die Frage, sehen wir uns selber in diesem Fenster, sondern kriegen wir die Tür vielleicht nochmal aufgestoßen, die jetzt eigentlich schon vor unserer Nase zufällt. Auf der anderen Seite muss man aber auch den Browns recht geben. Ich meine, wenn du mit Joe Flacco einen Playoff-Sieg holst, nee, hat er nicht geholt. Der ist gegen die Texans verloren. Ja. Aber wenn du mit Joe Flacco in die Playoffs kommst, in einer Division, wo dann jedes Team eine Chance auf die Playoffs hatte, bis zum Ende, dann musst du dich ja auch in so einem Fenster sehen. Da musst du ja sagen, Deshaun Watson muss einfach noch besser werden. Und wenn Joe Flacco das mit jetzt 39 Jahren das hingekriegt hat mit dieser Mannschaft, dann fehlt ja nicht viel. So, und Deswegen kann ich auch Jameis Winston zum Beispiel verstehen, dass man das macht. Weil im Endeffekt, Winston ist, also ja, Flecko war cool, war eine coole Story, aber bitte.
Das war vor allem eine wichtige Geschichte. Also du hast in den Playoffs schon Begrenzungen gesehen.
So, und dann ist so ein Quarterback wie Winston vielleicht nochmal eine bessere Absicherung dafür, ne? Dass du am Ende die Kurve kriegst, wenn es halt wieder so beschissen läuft wie dieses Jahr. Also wenn halt wieder deine Quarterbacks down gehen. Ob Winston jetzt die Antwort ist, ob er überhaupt am Saisonbeginn noch im Kader ist, ne, das wird man dann alles sehen. Bridgewater haben wir auch schon mal drüber diskutiert und am Ende ist er gar nicht mehr im Team gewesen, als dann die Saison endlich losging. Vielleicht draften die Browns auch noch einen hinter Watson, der dann in dem Moment in die Bresche springen soll. Das werden wir alles noch sehen, aber es ist zumindest nachvollziehbar, wenn die Browns sich in diesem Fenster sehen und ehrlich gesagt müssen sie das.
Kommen wir zu deinem Lieblingssigning. Hast du ein Lieblingssigning?
Mein Lieblingssigning? Ja, ich hatte das vorhin im Kopf.
Hast du es im Kopf? Ja, ich habe zwei.
Ich hatte es vorhin im Position. Kopf.
Ich habe zwei für die gleiche Position, damit du noch ein bisschen Zeit hast zu überlegen. Mir gefallen zwei Sachen. Also einmal, weil ich beide Spieler, den einen mag ich und den anderen würde ich gerne zumindest in der Situation sehen, wo er jetzt ist. Ich fange mal an mit Mike Gesicki. Der geht von den New England Patriots zu den Cincinnati Bengals für ein Jahr. Bei den Patriots hat er nicht reingepasst. Die haben auch irgendwie nicht die richtige Rolle für ihn gefunden, weil eigentlich ist Gesicki ja eigentlich, ich sag mal, einfach ein Receiving-Titan, der ein bisschen zu breit gebrauter Receiver. Bei den Bengals kann ich mir aber richtig gut vorstellen, dass er eine bessere Runde spielt als CJ Uzuma. Und dann, jetzt nicht mehr bei den Bengals, aber in Zukunft bei den Kansas City Chiefs, in der Hoffnung, dass er endlich fit bleibt. Irv Smith wird der zweite Titan bei den Kansas City Chiefs und ich finde, Irv Smith hat richtig viel Potenzial. Der muss einfach nur fit bleiben und dann ist das eine richtig starke Verstärkung für die Chiefs. Und beide gefallen mir einfach in den neuen Situationen besser.
Ja, gut. Ich bin, eigentlich habe ich es vorhin schon angedeutet, mit Derrick Henry bei den Ravens. Das gefällt mir sehr. Vertragstechnisch, was es kostet, die Möglichkeit, die Derrick Henry bekommt, weil er ist ein unfassbar sympathischer Spieler. Also wer das gesehen hat, als er sich auch bei den Titans verabschiedet hat in seinem letzten Spiel und wie er da nochmal gespielt hat, dem ist schon nochmal ein Erfolg zu gönnen. Ne?
Ja.
Dass der was reißt. Und ich glaube, so wie die Ravens spielen, so wie Henry auch in seinem letzten Jahr gespielt hat und ich glaube, da steckt noch was in dem, kann das tatsächlich eine sehr schöne Geschichte werden nächstes Jahr. Und weil ich es ihm gewünscht habe, Gardner Minshew, Las Vegas Raiders, keinen fetten Deal, 12,5 im Jahr, 2 Jahre, 25 Millionen, aber ich hatte Garoppolo das in der Vorschau gesagt.
Sorry, Garoppolo wurde
logisch gerade entlassen,
das ist wichtig. Logisch. Ja, klar, aber muss man dazu sagen.
Ja, und ich hatte das ja im Vorfeld gesagt, Gardner Minshew muss dahin gehen, wo er wieder diese Option hat. Es wird sehr wahrscheinlich ein Quarterback ihm vor die Nase gesetzt, ein Rookie, der aber nicht spielen muss. Und Gardner Minshew hofft auf diese Situation, dass er spielen kann. Und bei den Raiders hat er vielleicht gerade die beste Möglichkeit in der National Football League. Ich glaube, die Giants wären sonst höchstens noch eine Option gewesen, wo er hätte sagen können, so, okay, das ist Plan B, wo ich halt echt die Möglichkeit habe, spielen zu können, weil Gardner Minshew kann sich nur so in der Liga halten, indem er beim richtigen Team landet, wo er spielen kann. Wer war das noch lange hier? Josh McCown hatte doch mal diesen Riecher. Irgendwie hatten Teams ja schon Angst, wenn er wo gelandet ist, dass der Starting Quarterback sich verletzt, als wenn er den irgendwas ins Essen mischt. So, plötzlich war er wieder im Starting Lineup. Und,
er hat 39 noch gestartet, als dritter Quarterback gestartet für die Arizona Cardinals oder so. Ja.
So, und Gardner Minshew, ist das halt auch wieder zuzutrauen, dass wir nächstes Jahr wieder einiges von der Minshew-Mania sehen werden. Das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Kommen wir jetzt, auch wenn die Länge echt da ist, können wir jetzt echt ohne Christian Wilkins aus diesem Podcast rausgehen?
Nee, können wir nicht. Ey, ganz ehrlich. Es tut mir echt leid, ne? Also da müssen wir tatsächlich drüber reden. Christian Wilkins, Defensive Tackle, geht von den Miami Dolphins zu den Las Vegas Raiders. 4 Jahre, 110 Millionen. Und du kommst, oh, das ist halt auch heftig, na, du kommst nach 3 Jahren raus, aber da hast du halt auch 84 Millionen gezahlt. Das ist richtig doll. Christian Wilkins kriegt mehr Kohle als Chris Jones, kriegt mehr Kohle als Aaron Donald, kriegt mehr Kohle als Cameron Payne, kriegt mehr Kohle als Cameron Hayward von den Steelers.
Ja. Und
so.
Wir können gerne über, aber mit Max Crosby und das wird cool. Ja, ja. Wilkins und Crosby zusammen hört sich gut an, hört sich wirklich gut an. Aber bitte Raiders, überleg mal, was ihr gerade für die beiden Positionen ausgebt im Jahr und was dann halt noch da ist in dieser Mannschaft. Was ist sonst an Substanz da? Auch für einen vermeintlichen Rookie-Quarterback, der bald kommen soll. Oder wegen mir auch für Aiden O'Connell, wenn ihr es mit ihm noch versuchen wollt. Was hat diese Mannschaft zu bieten? Was ist in den Trenches sonst da zum Beispiel? Wenn du jetzt dieses Geld, Max Crosby ist es wert und der wird auch davon profitieren nochmal, dass Christian Wilkins da ist, keine Frage. Aber,
ja, aber das ist so viel Geld dafür. Also du musst es jetzt mal so sehen. Und ja, die Verträge der anderen, die ich jetzt nenne, sind früher gemacht worden. Wenn wir uns das Cash-Ranking auf der Defensive-Tackle-Position kriegen, dann kriegen DeForest Buckner 9 Millionen pro Jahr weniger, Kenny Clark 12 Millionen weniger, Jeffrey Simmons 12 Millionen weniger, Darren Payne 13,5 Millionen weniger, Vita Vea 15,5 weniger, Quinnen Williams 14 Millionen pro Jahr weniger als Christian Wilkins. Und wenn du mich pro Jahr, in diesem Jahr, im Cash Ranking Defensive Tackle 2024, in diesem Jahr an Cash. So, und da müssen wir halt darüber reden, ist dieses Geld, der ist dann der 21 bestbezahlteste Spieler der ganzen NFL in dem Jahr.
Du, ich meine, wir haben das im Vorfeld vor diesem Podcast, haben wir darüber geredet, weil das ist echt verrückt. Dieser Deal schreit halt so sehr nach dieser ganzen Absurdität, die Free Agency jedes Jahr ist. Dieser Monster-Hype um Spieler, die am Ende einfach nicht gut genug sind. Ne? Ich meine, was die Medien, was halt überall gerade geschrieben wird, ist ja auch Christian Wilkins, ist ja, boah, das ist ja Wahnsinn. Haben wir einmal vor dieser Free Agency über Christian Wilkins im Kontext als Game-Changer geredet? Aber jetzt, wo er der beste Spieler auf dem Markt ist, jetzt tun wir plötzlich so, als wenn Christian Wilkins dieser Spieler ist. Weil wer auch immer sein Berater ist, dafür gesorgt hat, dass wir genau das alle denken sollen und die Raiders haben die Kröte geschluckt.
Ganz ehrlich, für mich, Daniel Hunter ist immer noch auf dem Markt. Daniel Hunter ist für mich der bessere Pass-Rusher, auch wenn er natürlich andere Positionen, Outside Linebacker, Edge-Rusher, aber
Entschuldigung, Ehre, wem Ehre gebührt. David Mologeta, Athletes First, ist sein Agent. Herzlichen Glückwunsch dafür. Das ist richtig stark gemacht. Da muss man mal
kurzer Moment, kannst du kurz gucken, ist das der gleiche Agent wie der Typ von Kirk Cousins?
Ich glaube nicht, aber ich gucke schnell.
Wenn das der Fall ist, so, dann wissen wir, wer der Beste in der ganzen Welt ist.
Wer dieses Jahr den Preis kriegt, ja.
Aber ja, das ist stark. Nee, ganz ehrlich.
Mike McCartney ist Kirk Cousins. Okay.
Ja, aber ist auf jeden
Bruder
Fall.
Bruder von Paul, wahrscheinlich.
Den Witz habe ich mir gerade tatsächlich verkniffen. Aber ich finde ihn trotzdem lustig.
Gut, dass du mich hast.
Ja, das Ding ist, dieser Batzen Geld wird halt dazu sorgen, dass du andere Löcher nicht vernünftig stopfen kannst. Und da muss man halt drüber nachdenken. Fällt dir dieser Deal nicht irgendwie auf die Füße in irgendeiner Form? Weil andere Teams halt ihre Ressourcen besser einteilen und genauso gute oder bessere Spieler für weniger Geld kriegen und anscheinend teilweise für die Hälfte des Geldes.
Ja, habe ich ja gesagt. Das ist ja genau das Problem, dass du jetzt in deine Trenches, an der D-Line hast du jetzt Max Crosby, der dieses Geld wert ist, und Christian Wilkins richtig fett bezahlt. Du hast kein Geld mehr, um noch mehr in diese Front 7 zu stecken. Und die Raiders brauchen seit wie vielen Jahrhunderten einen neuen Linebacker, was Vernünftiges dahinter, unter anderem. Das ist ja alles nicht mehr da. Das wird ja nichts.
Also,
und wir können ja mal gucken, wen würdest du vielleicht sozusagen, also von denen, die noch da sind, für das Geld hättest du da nicht andere Spieler sozusagen vielleicht priorisieren müssen? Wäre es nicht, ich sag mal, ist denn nicht ein Spieler wie Jamal Adams, Daniel Hunter, JC Jackson, Justin Simmons, Carl Lawson, Buddha Baker, sind das keine Leute, DJ Reader? DJ Reader spielt sogar dieselbe Position wie Wilkins im Übrigen. Sind das nicht auch interessante Spieler, die jetzt noch auf dem Markt sind, die alle weniger kosten und hätten dich nicht, ich sag mal, drei Spieler von denen nicht weitergebracht?
Jein, weil sie wahrscheinlich weniger kosten, ja, aber wenn sie jetzt schon gesigned worden wären, würden sie halt auch mehr kosten. Da ist halt wieder die Frage, was zuerst da ist, aber das ist ich sag ganz ehrlich, ich bleib dabei, hau in der Free Agency nicht zu viel Kohle raus, lass es einfach sein und dann
es sind noch spannende Spieler auf dem Markt. Wenn du einen Offensive Tackle brauchst, Donovan Smith von den Chiefs ist noch auf dem Markt. Connor Williams, Interior, ist noch auf dem Markt. So, du hast noch Leute, wo ich sage, hey, ihr seid gute Footballspieler. Also Bobby Wagner sondiert irgendwie gerade noch den Markt. Chauncey Gardner-Johnson sondiert noch den Markt. Devin White sondiert noch den Markt. Kevin Seidler guckt noch, wo er spielen kann. Kendall Fuller, okay, kann man drüber streiten. Aber du hast sozusagen jetzt noch Qualität und ist jetzt nicht der Moment, wo du vielleicht preis-leistungsmäßig noch einfach mehr absahen kannst als das, was wir bisher gesehen haben in der Free Agency. Also wenn du mich fragst, wem gebe ich eher das Geld, McKinney oder, ja doch, ich würde McKinney eher das Geld geben, weil er jünger ist, aber für die nächsten 2 Jahre gesehen ist Justin Simmons noch interessanter.
Tatsächlich ist es ja so, dass du in der zweiten Welle machst du die Signings, die es am Ende wert sind. Ne? Also dass zum Beispiel Gerald Everett jetzt bei den Bears irgendwie 2 Jahre 6 Millionen jährlich oder so, nice, nehme ich.
Ja,
ne? Das sind so Deals, die ich machen will. Ich will nicht Jesse James, der damals von den Lions irgendwie den Arsch voll Kohle bekommen hat, will ich nicht. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte, dass Spieler... Ja, ich weiß auch nicht, wohin mit Daniel Hunter. Will ich den jetzt irgendwo... ich glaube, am spannendsten finde ich jetzt gerade, wenn ich es durchgehe, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist ja immer so meine Sache. Ich glaube, dann bin ich bei Tyler Boyd.
Tyler, ja.
Wo ich weiß, der ist mit der ersten Rutsche nicht weggegangen, der wird nicht teuer. Und dann ist das mit 29 Jahren eben auch wert. Der hat kein Jahr unter 650 Receiving Yards gehabt, am Ende sogar wirklich nur noch als Nummer 3. Der ist 29 Jahre alt, der hat 1, 2 gute Jahre stecken vielleicht noch in dem. Das kann meine Nummer 2 in meinem Team sein. Das ist vielleicht für die Commanders auch was und kostet halt nicht annähernd so viel Geld, weil der hat die erste Welle jetzt halt nicht mitgemacht und das liegt nicht daran, dass der zu hart verhandelt hat, sondern dass die Teams ihn nicht wollten. Sheldon Rankins, Houston Texans, kriegst du wahrscheinlich auch für unter 10 Millionen. Dann mache ich das. Justin Simmons, haben wir alle gesagt, wow, das Denver, den ich halten kann und so. Natürlich will der richtig viel Geld haben, aber aktuell sieht es eher so aus, als wenn er das nicht kriegt. Und dann ist Justin Simmons natürlich ein ultra interessanter Spieler, wenn du für ein Safety am Ende eben nicht diese zweistelligen Millionen-Deals machen musst. Dann nehme ich solche Spieler gerne. Deswegen, das sind so meine Leute gerade, wo ich denke, wenn ich die jetzt für unter 10 Millionen kriege, dann mache ich das gerne.
Ja, bei Daniel Hunter ist es doch eher so, ich glaube, der hat auf 20 im Jahr gehofft. Und wenn er jetzt nur 13, 14 kriegt, dann ist jemand, der die letzten Jahre war er fit. Und wenn er fit ist, garantiert er dir seine 15 Sacks im Jahr.
Genau. Ich meine, ein gutes Beispiel dafür. Wie viel besser als Tyler Boyd ist Gabe Davis?
So, ja. Ich finde ihn besser.
Und wahrscheinlich wird Boyd am Ende 5 Millionen im Jahr weniger kriegen.
Ja.
Und das ist halt ein Wert.
Genau. Und ich würde sagen, das ist aber auch ein guter Abschluss. Wenn euch diese lange Folge gefallen hat, teilt sie, verschickt sie an alle möglichen Menschen, die uns noch nicht kennen. Teilt alles auf unseren Social-Media-Kanälen. Es war mir eine Ehre, auch zu später Stunde. Vielen lieben Dank, Philipp. Das letzte Wort hast wie immer du.
Ja, dann lass uns doch einfach noch die nächsten Tage Free Agency genießen und wir werden, glaube ich, diese Woche nochmal darüber sprechen.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep breathing.